Du Schatz, wie wird's Wetter morgen?
Auch keine Lust mehr auf Smalltalk? Dann mach mit uns deine Gedanken lebendig. Wir sind dein Podcast über Kreativität, Lebenssinn und Ideen, die uns tagtäglich begegnen.
Kaffee Kumpli.
Sehr schön. Ja, Robert. Es freut mich sehr, dass du heute zu Gast bist bei Kaffee Complet.
Ja, hi, vielen
Genau.
Dank. Super, dass es geklappt hat. Ich freue mich.
Ja, wie gesagt, Kaffee Complet ist eigentlich, willst du das mal erklären? Du bist ja Schweizer, Simon. Was ist Kaffee Complet? Oder weißt du, was Kaffee Complet ist?
Vollständiger Kaffee, keine Ahnung. Kaffee mit Milch oder so, keine Ahnung. Ich
Ja,
weiß. Ja, fast genau. Es ist
das
mit
kennt
sogar
man
noch
in
mehr.
Deutschland
Es
nicht.
ist Kaffee Complet ist ein Schweizer Nachtessen für die meisten. Manche sagen dem auch beim Frühstück. Und das ist einfach so, wenn man alles aus dem Kühlschrank holt, was man noch da hat, und dann Schinken, Brot, Käse zusammenmischt, eben was da ist. Ja,
Und
okay.
ja, oft ist es ein geselliger Akt, deswegen haben wir das auch als Name genommen, weil wir genau da ist das auch entstanden, unsere Vision da, einmal ein bisschen was von dem, was wir diskutieren, in der Welt zu ermöglichen und mitzuhören. Genau, und wir freuen uns, dass du hier bist, weil das, also Robert und Marius, ne? Ihr habt ja vor 10 Jahren, glaube ich, habt ihr Work-Life-Romance gegründet. Und ich bin seit kurzem tatsächlich auch auf der Infoveranstaltung gewesen und habe schon mit dem Marius gesprochen. Denn ich finde euer Konzept super spannend. Das passt auch super in Kaffee Complet rein, weil bei uns geht es ja auch sehr viel um Lebenssinn und das Thema Berufung. Und wie, aber klar, es spielt ja auch beides ineinander.
Ja.
Und Work-Life-Romance, das ist so das erste Mal, dass ich tatsächlich diese Kombination zwischen Live-Design und auch Work-Design entdeckt habe. Vielleicht kannst du ja mal kurz etwas dazu sagen. Also warum, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Work-Life-Romance.
Ja, genau. Die Idee kam uns eigentlich dadurch, dass wir beide so vor ja, 10 Jahren, Anfang der 10er Jahre, gemerkt haben, dass dieses Thema noch nicht richtig adressiert ist. Ja, damals war noch Work-Life-Balance ein Riesenbegriff, ist er ja irgendwie immer noch, ne? Obwohl alle wissen, dass das eigentlich Quatsch ist, es ist nicht so ein Gleichgewicht von Leben und Arbeit, das Richtige ist, sondern dass Arbeitszeit auch Lebenszeit ist, ne? Und dass es eher das Gefühl ist, ein ausgewogenes Leben mit guter Arbeit zu haben. Und da sind wir irgendwie wir haben zusammen einen Coworking Space gegründet, haben mit ganz vielen verschiedenen Leuten zu tun gehabt. Ich selber habe als Coach gearbeitet, Marius als Berater, und wir haben eben gemerkt, dieses Thema Arbeit und Leben, es gibt noch keine richtige Lösung. Und da wir beide aus der Design Thinking Welt kamen, das war in Deutschland und in Europa damals wirklich völlig unbekannt, außer so in kleinen Startups vielleicht oder ein paar IT-Gruppen. Und wir haben dann gedacht, eigentlich ist das doch ein richtiger Ansatzpunkt für diese geile Methodik, um neue Produkte, neue Dienstleistungen zu entwickeln, das mal auf sich selber zu beziehen und dabei die Kraft von Co-Kreation, von Agilität zu nutzen, um diese ganz großen Fragen anzugehen, nämlich wie will ich leben und wie will ich arbeiten? Und wie will ich das zusammenbringen? Ja, und das ist tatsächlich dann auch wie am Anfang einer Bewegung gewesen, die heute auch viel größer ist, wo sehr viele Akteure mitmachen und viele auch verstehen, dass das eine zentrale Herausforderung unseres Lebens ist.
Gab es in einem Moment, so der ein Schlüsselmoment, wo du das Konzept für dich entdeckt hast?
Ja, also ein Schlüsselmoment war sowohl für Marius als auch für mich dieses Gefühl, dass wir gemerkt haben, damals, ja, Anfang der 30er, unserer 30er, dass alle Leute, die wir kennen, eigentlich an denselben Knackpunkten sind. Die Arbeit ist nicht richtig geil, Das Leben, so, da haben viele gemerkt, soll es das jetzt gewesen sein? Und dass wir gemerkt haben, genau an dem Punkt gibt es eigentlich keine richtigen Hilfen. Du kannst da nicht die antiken stoischen Philosophen nehmen und du kannst auch nicht die Lebensberatungsliteratur aus der Buchhandlung nehmen, weil beides nicht für diese moderne Welt geschaffen ist, wo die Art von Arbeit, die Rolle von Arbeit, aber auch die Ansprüche an unser Leben so komplex geworden sind, so vielseitig und gleichzeitig so uneindeutig, dass man da irgendwie neu reingehen muss.
Ja, ich meine, wir sind ja jetzt auch vor 2 Jahren nach Lissabon gezogen und das war ja so für uns der erste große Schritt, sagen wir mal, aus Deutschland zu ziehen und sich auch mal was zu trauen, ne, seine Ideen zu realisieren. Und da haben wir auch einfach gemerkt, dass dieses Coworking Space und Coworken, Co-Kreation sich schon so weit entwickelt hat einfach. Ich glaube, Lissabon ist sowieso jetzt auch eine richtige Trendstadt geworden mit der Zeit. Jetzt sind es ja schon 10 Jahre her, ne? Also dass ihr angefangen habt, Work-Life-Roman zu gründen. Und 10 Jahre ist ja jetzt schon doch eine längere Spanne. Was würdest du denn sagen, hat sich da vielleicht Positives verändert, aber vielleicht auch Negatives in der Zeit Richtung Work-Life-Balance? Hast du auch so einen Wandel mitbekommen, gerade in Deutschland?
Ja, also ich würde einfach sagen, 2010 wurden wir echt auch angefeindet für diese Konzepte, ne? Damals war so eine ganz große Idee, wir müssen die Quantität der Arbeit schützen, ne? Von Seiten der Gewerkschaften, von Seiten der Politik gab es richtig massiv Anfeindungen, weil es da immer um diese Ideen gab, so wie viele Stunden arbeitet jemand, wie viele Überstunden, wie viele Tage Urlaub, das waren alles so quantitative Fragestellungen und wir kamen eigentlich mit einer qualitativen Fragestellung. Ne? Wir haben nicht gefragt, wie viele Stunden will ich arbeiten, sondern wie gut will ich diese Stunden eigentlich erfüllend, sinnstiftend ausleben. Und das war eigentlich wirklich, das muss ich mich, wenn ich mich daran zurückerinnere, muss ich ganz klar sagen, hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Affront ist für viele. Und dann ändert sich aber seit in diesen 10 Jahren auch jetzt sind die Gewerkschaften auf unserer Seite, ne? Die Politik fördert das. Es gibt ein breites Verständnis davon, dass das Thema Purpose ein zentraler Teil einer Organisation ist. Und das sehe ich erstmal alles als positive Botschaften. Ich freue mich darüber, weil wir von Anfang an gesagt haben, es ist eigentlich eine Bewegung und nicht ein Geschäftsmodell. Und diese Bewegung, die breitet sich aus, dieses ganz klare Gefühl, nicht ich gehe arbeiten, so ich gehe Robotten, um ein Schmerzensgeld dafür zu bekommen, dass ich irgendwo was mache und dann mache ich was Schönes, um das auszugleichen, sondern zu verstehen, dass Spaß, Arbeit, Sinn, Erfüllung und Lachen, dass das alles zusammengehört und dass es zusammengehen kann und dass es zusammen kraftvoller ist.
Ich glaube auch gerade, dass die jüngere Generation, was heißt auch jünger, aber ich glaube, dass der Fokus sich verändert hat. Wir sind ja jetzt auch zum Beispiel noch wieder bei den Eltern zu Besuch, sagen wir mal so. Und da merkst du halt schon ab und zu, dass damals war auch einfach ein anderer Fokus, was so, wie so der Arbeitsplatz aussehen sollte, ne? Und dann war man vielleicht auch 45 Jahre. Jetzt haben wir ein Interview mit seinem Großdaddy hier gemacht. 45 Jahre in einem Beruf und hat dann aber vielleicht seine Berufung außerhalb gelebt, was ja dann auch, ne, okay ist,
Wenn die Zeit da ist, ja,
wenn die Zeit da
damals.
ist. Aber ja.
Kannst du nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so die Essenz von wie nennst du das? Ein Konzept, du hast gesagt, ein Trend vielleicht, was hast du für ein Wort verwendet? Eine Bewegung.
Eine Bewegung, ja. Genau, also ich wollte noch zwei Sachen noch zu dem sagen, was ihr gerade aufgeworfen habt. Einmal, ja, es ist natürlich so, dass es bei jüngeren Menschen stärker ist. Gleichzeitig aber in unseren Workshops, in unseren Ausbildungen, in unseren Programmen sind alle Generationen vertreten. Das geht quer durch die Bank und ich finde es auch total wichtig, sich klarzumachen, dass wenn ich 62 bin und noch 5 Jahre zu arbeiten habe, dass die Fragen dann genauso wichtig sind, wie will ich leben, wie will ich arbeiten, wie mit 24, wenn ich gerade überlege, wo will ich anfangen und wie will ich anfangen und will ich den sicheren Weg gehen oder den wagemutigeren Weg oder beide zusammen. Das ist das eine. Und das andere ist die Generation unserer Eltern, ich sag mal die Nachkriegszeit. Man muss sich immer ganz ehrlich klar machen, dass diese Möglichkeit, die die hatten, quasi arbeiten, Schnauze halten, Geld verdienen und dann schöne Sachen in der Freizeit machen, dass es auf dem Rücken einer gesamten Weltbevölkerung ausgetragen wurde und nur deswegen möglich war, weil wir von 45 bis in die 2000er Jahre extremes Wachstum in einem System hatten, wo Europa davon profitiert hat, aber andere Kontinente nicht. Ne? Und das heißt, diese Reflexion, glaube ich, die war auch vielen gar nicht zugänglich, ne? Zu sehen, wir haben diesen Wohlstand und wir können unsere schönen Hobbys pflegen und unsere Gärten bestellen, und ne? Weil das auch auf eine globale Ungleichheit beruht. Ne? Und ich glaube, dafür ist auch mehr Gespür jetzt in der Gesellschaft, dass es auch nicht einfach geschenkt ist. Ne? Und dieser Deal, so ich mache dann halt einfach meinen Job, egal was es ist, und kriege dafür einen schönen, kann mir ein schönes Eigenheim kaufen und kann dann schön meine Dinger machen, der geht halt nicht mehr so leicht auf. Ne? Und deswegen sind diese Fragen nach, warum mache ich das eigentlich, wofür mache ich das eigentlich, wieso, weshalb, die finde ich sind ethisch zentral geworden und sind deswegen auch große Fragen, und die sind gleichzeitig auch ganz individuelle Fragen, die ich immer begrüße, und ich wirklich mich jeden freue über jeden, der sich die stellt und sagt, warum soll ich das machen? Wieso soll ich das machen? Wie funktioniert das? Wo kommt das Geld her, mit dem ihr mich monatlich bezahlen wollt? Ne? Das finde ich da trifft sich Ethik und eben persönlicher Lebensentwurf auch.
Also das ist dann nichts von ethischen Beweggründen, Kapitalismuskritik, wenn ich das richtig verstanden habe, ökologische Aspekte, dass man eben auf Kosten von anderen gelebt hat und auf Kosten der Umwelt.
Genau.
Und es kommt also sowohl von innen die Motivation als auch von außen, dass man merkt, stimmt was nicht.
Richtig, Simon. Und um die Frage jetzt nochmal zu anders anzugehen, die du gerade aufgeworfen hast. Also der eine Ansatzpunkt ist individuell, sich zu fragen, wie will ich leben, wie will ich arbeiten. Der andere Ansatzpunkt ist eigentlich das Thema in einer Welt, die mit immer komplexeren, volatileren Herausforderungen tagtäglich meine Pläne durchkreuzt, ist die Fähigkeit, mich selber neu zu erfinden und mich selber meinen eigenen Kurs zu navigieren, ja, und Optionen zu ergreifen, auch Nein zu sagen zu Möglichkeiten, immer mal wieder rauszugehen, mir Unterstützung zu holen. Diese Fähigkeiten, die sind, glaube ich, zentral geworden. Die werden noch nicht so richtig an der Schule gelehrt oder in der Universität. Das fängt, glaube ich, erst langsam an. Aber Leute wie ihr, die merken, wenn ich mir diese Fähigkeit nehme, dann habe ich einen zweiseitigen Gewinn. Ich gewinne, weil ich glücklicher bin und zufriedener bin. Aber gleichzeitig ist das auch eine Art Zukunftssicherheit. Ja, früher für deinen Großvater oder meinen Großvater war Zukunftssicherheit ein guter Arbeitgeber, der dir eine Art lebenslange Beschäftigung garantiert. Heute ist Zukunftssicherheit zu wissen, wenn eine Krise kommt, kann ich was Neues machen. Ja? Ich kann mich wieder neu erfinden, ich kann woanders hingehen, ich kann eine Migration durchleben, ne? Ich kann ein ganz neues Geschäftsmodell erfinden, ich kann mich neu aufstellen. Das ist eigentlich Sicherheit.
Spannend, ja, das war tatsächlich auch Thema in unserer Folge Expertentum, wo es auch tatsächlich darum ging, dass durch die Digitalisierung natürlich auch viele Experten Schwierigkeiten haben. Also dass immer nur rein auf Expertentum zu setzen, nicht immer der beste Weg ist. Und gerade heutzutage als Pionier unterwegs zu sein, auch lernfähig und lernbereit zu sein und sich auch mal, ne, auf Neues einstellen zu können, wahrscheinlich in der Zukunft auch mehr und mehr Potenzial hat. Ich frage mich ein bisschen, sehen das die Firmen genauso? Weil ich arbeite jetzt im Moment sehr viel mit Selbstständigen oder diejenigen, die sich selbstständig machen wollen, also in der Übergangsphase sind, ja, beziehungsweise die vielleicht ihre Idee realisieren wollen, auch als Nebenprojekt. Aber damals als ich noch in der Firma gearbeitet habe, hat man ja, also habe ich auch noch sehr stark für flexible Arbeitszeiten gekämpft, für das Homeoffice, was ja jetzt auch selbstverständlich geworden ist durch die Krise. Würdest du sagen, ihr arbeitet ja sehr viel mit Firmen zusammen, hat sich da, sind die Firmen bereit, dafür zu zahlen? Für Live-Design, Live-Work-Live-Design für ihre Mitarbeiter?
Ja, also natürlich nicht alle, aber ganz ehrlich, ja, offen gesagt, als wir damit angefangen hatten, haben wir die Unternehmen gar nicht als Zielgruppe gesehen, weil es damals auch gar keine Bereitschaft gab. Die haben uns ausgelacht und die haben uns gesagt, warum sollen wir jemanden, der Leute bei der Kündigung hilft, bei uns ins Unternehmen holen?
Genau.
Der spannende Twist ist, und da muss ich auch wieder sagen, Marius und ich waren beide nicht schlau genug, um das zu sehen, sondern das musste uns quasi vor die Nase gehalten werden, dass nämlich die schlaueren Organisationen, und das sind die, die Schwierigkeiten haben, neue Leute zu finden, die Schwierigkeiten haben, die Motivation hochzuhalten, die haben aus der Not heraus quasi gesehen, hey, wenn wir nicht selber dafür sorgen, diese Bereitschaft, sich neu zu erfinden, zu stärken, dieses Thema Zukunftsfähigkeit zu stärken, dann stehen wir irgendwann doof da. Und das waren wirklich Unternehmen aus der Schweiz, die uns das quasi gespiegelt haben und uns geholt haben. Unternehmen, die groß sind und merken, sie haben an diesen Schnittstellen zu neuen Mitarbeitern, Mitarbeiter bleiben und Mitarbeiter hauen ab. Die haben da großes Sand im Getriebe. Die haben eigentlich mit uns zusammen dann oder uns gezeigt, was für ein Potenzial für Live-Design in Unternehmen ist. Wenn man vor allem auch nicht einfach sagt Career-Design oder Outplacement, sondern sagt, hey, wir nehmen dich als Mensch ernst und wir glauben, wenn wir eine agile Organisation sein wollen, die auf jede Krise reagieren kann, die schnell ist, die effizient ist, dann müssen wir die Fähigkeit nicht von außen in den Menschen reintragen, sondern wir müssen vom Menschen innen anfangen und den selber erstmal dazu bringen, zu überlegen, was will ich denn, was kann ich denn, was ist mir wichtig, wie will ich nächstes Jahr arbeiten. Und das ist Human Relations, also HR, quasi von innen in das Unternehmen getragen. Und das erst ermöglicht eigentlich eine wirkliche Zusammenarbeit mit den Menschen, aus denen eine Organisation ja besteht.
Du meinst also, die Fluktuation kann zum Teil dann in etwas besser in den Griff bekommen werden in Firmen? Oder was ist der Hauptvorteil für eine Firma, wenn sie ihr Mitarbeiter ein Live-Design zum Beispiel und sie unterstützt?
Also wir haben immer wieder Kunden, die einen bestimmten Vorteil im Blick haben und deswegen zu uns kommen. Ja, wie längere Verweildauer im Unternehmen, ne, geringere Fluktuation. Aber wir versuchen denen immer klarzumachen, dass das Paradoxe an der Situation ist, dass die Kraft von Live-Design sich dann entfaltet, wenn ich es nicht mache, um einen Zweck zu erreichen. Sondern der Zweck entsteht dann, wenn ich wirklich ehrlich will, dass die Menschen bei mir die Möglichkeit finden, sich zu entwickeln, wenn die selber merken, ich darf in mich schauen und gucken, was mir wirklich wichtig ist. Und dann ist es ein Seiteneffekt, dass sie dann vielleicht auch länger bleiben. Dass sie dann vielleicht auch motivierter sind. Ja? Aber es gibt ja bei Kant eine Formulierung des kategorischen Imperativs, wo man sagt, man soll den Mensch niemals als Mittel zum Zweck, sondern als Zweck an sich sehen. Ne? Und das Handeln zwischen Menschen. Und das ist quasi unser Verhandlungsargument, dass wir immer sagen, mach das nicht, um irgendwie irgendeine Zahl nach oben zu drehen. Weil dann konterkariert ihr diese Idee, Entwicklung des Menschen von innen in die Organisation, statt von außen nach innen zu gehen. Also, ne, also Human Resources, die Resources zu entwickeln. Diese Wörter sind uns total zuwider, weil die komplett unserer Philosophie widersprechen, unserem Werteangebot, ne, wo wir sagen, nur dann, wenn der Mensch wirklich als Mensch ernst genommen wird und der Raum eröffnet wird, dann kann er oder sie sich entfalten und gestalten. Aber sobald ich das mache, um ihn zu halten oder um ihm irgendwie Regeln zu geben, dann funktioniert es. Weil dann wird sie strategisch arbeiten und das aus nutzen, jetzt, dann kommen wir sofort in solche Denkweisen rein und das wollen wir ganz vermeiden.
Das deckt sich lustigerweise exakt mit einer Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich arbeite im Software Engineering und da hast du eigentlich auf der einen Seite eine sehr vermessbare Arbeit, also sie ist unglaublich detailliert vermessbar. Trotz allem habe ich jetzt nach auch Aufbau in Lissabon von einem Unternehmensstandort das Gefühl bekommen, dass die eigentlich wesentlichen Faktor für Erfolg oder Misserfolg dann irgendwie doch allen Statistiken entgehen. Das merkt man daran, dass es manchmal nämlich gar nicht, also dass es nicht zusammenpasst, dass die Performance nicht mit dem, was gewisse Statistiken voraussagen oder was sie über die Vergangenheit sagen, dass es eben nicht zusammenpasst. Also muss da irgendwas sein, was denen komplett entgeht. Und vermutlich ist es einfach schwer messbar, zum Glück oder auch nicht, aber mich interessiert, gibt es dann dieses Kulturelle irgendwie, gibt es irgendeinen Ort, wo das natürlicher ist, wo man das nicht erst als Bewegung braucht, dass du das auf Reisen schon mal angetroffen, oder ist es etwas, was es überall auf der Welt mehr braucht?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass wirklich Live-Design eigentlich eine Art menschliche Fähigkeit ist. Ne? Wir haben das jetzt in unserem Buch, in unseren Ansätzen und auch Kollegen von uns in Stanford und in anderen Orten versuchen, das irgendwie zu beschreiben und mit Tools ermöglichen. Aber natürlich kannst du es einfach auch so machen, ne? Indem du dich immer wieder selber challenged und guckst, ne? Wie willst du leben, wie willst du arbeiten. Dafür braucht man die Methode an und für sich nicht. Das ist nur eine Krücke, ne? um dir zu helfen. Ganz konkret, gucken wir mal jetzt in Corona-Lockdown-Situationen in vielen Ländern, Europa, Ausnahmesituation seit einem Jahr. Und ich glaube, da ist es so ganz konkret erlebbar. Live-Design heißt dann, jeden Tag eigentlich wieder zu gucken, krass, es ist eine Situation, in der wir noch nie waren. Ich sehe meine Freunde vielleicht nicht mehr oder ich gehe nicht mehr ins Kino, wo ich gerne hingehe oder ins Theater oder in die Bar oder so. Wie kann ich nachjustieren? Wie kann ich selber schauen, was brauche ich eigentlich, um wieder bei mir zu sein, um zufrieden zu sein? Und das machen viele Menschen sehr, sehr gut, ne? Da gibt es auch Kulturtechniken für, die in buddhistischer Praxis oder in Yoga oder anderen Techniken auch gelebt werden. Ne? Dieses achtsam sein, spüren, die Welt und mich nicht als gesetzt und als fest zu verstehen, sondern als fluide und als Interpretation. Also von daher ist es schon sehr anschlussfähig und passt eigentlich in viele kulturelle Kontexte. Und ich glaube, auf Reisen sieht man das ja eben. Ne? Da sind viele Menschen, die da sehr gut drin sind. So, ne? Dieses Spiel des Lebens gut zu spielen. Gleichzeitig, glaube ich, helfen Strukturen und Methoden und Techniken auch, um Unterstützung zu haben, um eben ein Gerüst zu haben, in dem es mir leichter fällt.
Hast du denn da eine Methode, die du vielleicht selbst gerne anwendest und vielleicht auch, hat dir eine Methode jetzt auch über die ganze Corona-Pandemie irgendwie geholfen, da mit dir in Balance zu bleiben? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, genau. Wir haben so ein Tool entwickelt, das war so eigentlich auch eines unserer ersten Tools, das auch immer am meisten Begeisterung gestoßen ist. Das angelehnt ist an das Bild von so einem Equalizer, so einem Sound-Aussteuern. Ne? Also, dass du quasi die Idee hast, wenn die Band auf der Bühne spielt, ist es erstmal eine Kakophonie, wenn das durch die Lautsprecher rauskommt und du brauchst dann sowas wie ein Element, das den Sound hört und dann einsteuert, damit die Höhen, die Tiefen, die Bässe im ausgewogenen Verhältnis sind. Und ich und Marius, wir glauben ganz stark, dass es so ist, wie es wie den Sound des eigenen Lebens gibt, ja, und dass man den quasi aussteuern kann, indem man damit selber versteht, so wie ist der Sound gerade und wo muss ich ein bisschen hoch und ein bisschen runter gehen. Und das sind dann verschiedene Regler, die ich habe, wie auf so einem Mischpult. Und jetzt gerade in Corona zum Beispiel haben wir das so ein bisschen adaptiert, dass wir sagen, okay, vor Corona, was waren eigentlich so die Soundelemente, die für mein Lebensglück, für meine Zufriedenheit wichtig waren? Ne? Sowas wie Freunde treffen, Musik hören auf Konzerten oder, keine Ahnung, surfen gehen oder Kaffee trinken. Ne? Und wenn ich dann gucke, wo sind die jetzt gerade? Und sehe so, scheiße, die sind alle weit unten. Ich habe eigentlich die Elemente, die eigentlich mein zufriedenes, glückliches Leben machen, die sind gerade von 7, 8 auf einer Skala von 0 bis 10, von 8 auf 1 oder so. Ne? Dann muss man natürlich, oder dann hilft das so kreativ auch Lösungen zu finden, wie zwischen Lifehack und aber auch strategischen Entscheidungen, wie kann ich das wieder ein bisschen hochgehen, ne? Und zu merken, okay, ich darf nicht meinen Sport machen, aber ich kann vielleicht in den Wald spazieren gehen, ne? Und dann komme ich wieder ein bisschen hoch, ne? Und dann kann ich meine Regler wieder ein bisschen anpassen und einfach in einer Situation, die auch noch nicht erlebt worden ist von uns und die noch nicht beschrieben ist, selber dafür zu gucken, dass ich den Sound wieder ein bisschen in schöne Harmonien bringe.
Balance, ja.
Ich hatte den Eindruck, dass so ein bisschen vor der Corona-Zeit der Individualismus eigentlich zu seinem Höhepunkt gekommen ist. Und ich will jetzt nicht sagen, manchmal auch der Egoismus vielleicht. Würdest du, also von welcher Ton wurde denn jetzt quasi am meisten wiederentdeckt? Das kann man vielleicht nicht über alle pauschal sagen, aber jetzt für dich persönlich oder über...
Du, ich glaube, dass selbst Menschen, die eher auf ein Persönlichkeitsprofil eher zu den Introvertierten gehören und gesagt haben, boah, die ganzen Menschen, mir ist das viel zu viel, ich brauche meine Ruhe, jetzt auf einmal merken, okay, aber so viel Ruhe will ich dann doch nicht haben. Ne? Und ein qualitativer Austausch mit anderen Menschen, ne? Das ko-kreative Arbeiten mit anderen Menschen, positive Begegnungen mit anderen Menschen, körperlicher Kontakt, ne? Eine Umarmung, ein Handreichen oder Handhalten, das ist doch vielleicht wichtiger, als ich vermutet habe. Ja? Und ich glaube schon, dass wir, wenn wir uns diesen Sound unseres Lebens betrachten und auch dann die Elemente, die mir Zufriedenheit geben und mir Glück geben auf der Arbeit und privat, auch merken, dass soziales Miteinander schon ein extrem wesentlicher Faktor ist. Ne? Und wenn ich den nicht habe, dass ich da sehr viel gegensteuern muss und auskurieren muss, um das doch irgendwie auf einem Level zu halten. Ne?
Ja, ich denke, wir haben das sehr stark halt bei unseren Tanzkursen gemerkt. Wir haben ja noch ganz am Anfang gesagt, okay, wir machen das noch online. Und dann haben wir aber gemerkt, dass die Community drumherum, also die 50 Leute, die halt wirklich zu unseren Events gekommen sind und die wir unterrichtet haben, die sind natürlich auch wegen des Tanzens gekommen, aber es ist dieser soziale Aspekt, der das besonders gemacht hat. Und gerade weil wir halt auch immer gesagt haben, wir machen jetzt irgendwie eine Stunde Unterricht und danach lassen wir noch Musik an und die Leute können miteinander tanzen und sich austauschen. Und das hat einfach gefehlt. Und wir haben einfach gemerkt, dass nicht alles digitalisierbar ist. Und gerade solche Formen, genauso wie das Yoga, wo wir regelmäßig hingegangen sind, das sind Formen, die funktionieren, weil wir alle in einem Raum gemeinsam was erleben und auch was miteinander teilen. Ich meine, andere Sachen funktionieren natürlich auch ganz gut und ich habe das ja auch von euch gehört, ihr macht ja jetzt auch komplett eure Ausbildung online und so funktionieren halt auch ganz gut die Events, die Creative Business Events, die wir auch organisieren, was wir vielleicht nie gedacht haben, funktionieren dann auch ganz gut, wenn man ein bisschen improvisiert. Aber genau, es gibt halt Formen, wo es dann zeigt, dass das Soziale umso wichtiger ist. Und ich finde auch gerade auch so im Business-Bereich, so Networken, es ist so wichtig, gerade um neue Kontakte zu knüpfen und das noch am Leben zu erhalten, ist halt so die größte Schwierigkeit, glaube ich. Also ja, das ist das, was ich mitbekommen oder was ich gemerkt habe jetzt in den letzten, ja, im letzten Jahr eigentlich schon.
Ja, genau. Ich glaube, die Formel ist, das, was du digitalisieren kannst, gut digitalisieren und das, was analog wertvoller ist, das dann auch mehr wert zu schätzen und das mehr zu fokussieren. Ne? Also Informationen, das kannst du alles gut digitalisieren. Ne? Macht bitte das, nächste Woche müssen wir uns darum kümmern. So ist diese Technik digital. Ne? Aber Co-Kreation, Kollaboration, Austausch, zufällige Begegnungen, die sind umso wertvoller im realen Raum. Und ich glaube, da lernen wir gerade ganz viel als Menschen und als Gesellschaft.
Hattet ihr mal einen Challenge oder seid ihr mal gescheitert auf eurem jetzt schon längeren Weg?
Ja, also einmal natürlich als Unternehmer auch. Wir sind ja auch Unternehmer und haben ein kleines mittelständisches Unternehmen. Da scheitern wir andauernd. Ne? Das Scheitern ist eingebaut in unsere DNA. Ne? Wir als Design Thinker auch haben wir das Mantra, nach vorne scheitern. Also ne, fail often, fail early, fail cheap. Und das ist Teil davon. Ne? Wir machen andauernd Testläufe, testen Sachen, gucken, holen uns Resonanz von Kunden, machen Prototyping. Also das gehört sicherlich dazu. Ne? Wir haben auch Konzepte, die wir für total wichtig erhalten. Zum Beispiel das Thema Jobcrafting. Das ist ein Konzept, das auf Live-Design basiert, an Harvard entwickelt wurde. Ein super cooles Modell, wie Mitarbeiter in Organisationen ihre eigene Job-Description stricken können. Das machen wir seit 6 Jahren, richtig cooles Programm, aber da greifen die Unternehmen noch nicht so zu, wie wir denken, dass es eigentlich sollte. Aber das war bei Design Thinking auch. Ne? Das hat irgendwann, das ist ja so wie am Strand, eine Welle, die ganz hinten siehst du da was kommen, es ist so ganz klein. Ne? Und manchmal verläuft sich das. Und manche Welle geht dann auf einmal und wird total perfekt. Ne? Das ist aber auch für uns natürlich so, wir gucken und schauen und manches sehen wir und daraus wird was und manches sehen wir und es verläuft sich wieder. Und manches kommt erst sehr viel später und dann baumt es sich auf und dann ist einfach gut, Expertise aufgebaut zu haben, Konzepte zu haben und dann auch aktiv sein zu können. Ne?
Ich glaube, das lernt man auch sehr schnell als Entrepreneur, dass nicht immer gleich das Erste, dass erstens nicht die Positionierung sofort steht und zweitens auch nicht, dass jedes Angebot sofort, nachdem man es auf oder publiziert hat, durch die Decke geht. Ne? Und manchmal sind das auch blöde Zufälle und gerade Angebote vielleicht auch, mit denen man gar nicht gerechnet hat, dass die irgendwie erfolgreich sind, sind dann gefragt und dann diese Premium-Sachen dann vielleicht eher wieder nicht. Es ist ja ständig ein Testen und ein Scheitern im gewissen Maße. Ne? Also es gehört halt, wie du gesagt hast, dazu. Was mich dabei interessiert, also es werden ja jetzt auch neue Berufe designt und wir haben ja auch rein aus Spaß gesagt, hey, wir haben uns beim Tanzen kennengelernt und wir haben Ewigkeiten schon getanzt, lass uns das doch mal angehen. Wir haben aber nie eine Tanzausbildung in dem Sinne gemacht, außer dass wir wahrscheinlich auf gefühlt 1000 Festivals waren, aber dieses Zertifikat haben, ne, es ist immer noch in unseren Köpfen und ich glaube auch viele fragen sich, muss ich denn jetzt einen Beruf haben, den es gibt oder gibt es halt auch, oder kann ich mir auch einen eigenen Beruf kreieren und wie fasse ich den Mut dazu, damit rauszugehen, dass es akzeptiert wird, weil dann bist du ja wirklich ein Pionier, ne, mit etwas rauszugehen, was keiner kennt.
Ja, also da wünsche ich mir noch viel mehr Offenheit von den Unternehmen, von der Gesellschaft, wegzukommen von diesem Denken, eine Stellenbeschreibung oder eine Jobdescription würde irgendwas bringen oder irgendeine Realität abbilden. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Also ich freue mich total, dass du das ansprichst. Ich liebe dieses Thema Zukunft der Arbeit, ne, Future of Jobs. Und nach all meinen Beschäftigungen damit, also auch wissenschaftlichen Studien, Beratungsunternehmen, die sich damit beschäftigen, ist eigentlich völlig klar, dass die Überlebensdauer einer Jobdescription immer kürzer wird und dass es eigentlich ganz logisch so ist, dass du eigentlich keinem jungen Mann und Frau oder wem auch immer, einem jungen Menschen sagen kannst, studier mal das oder mach mal die Ausbildung, weil das wird in 5 Jahren der Hitjob sein. Jeder, der das denkt, muss eigentlich sehr schnell sich eingestehen, dass das eine Idee von vor 200 Jahren ist. Und wenn man das weiterdenkt, heißt es natürlich auch, sollten wir überhaupt noch Leute für konkrete Berufe ausbilden oder sollten wir die nicht eigentlich in diesen Meta-Fähigkeiten, wie die Fähigkeit, mich neu zu erfinden, die Fähigkeit, schnell zu lernen, die Fähigkeit, adaptiv aus Systemen etwas Neues zu machen, die Fähigkeit, kreativ in Gemeinschaft zu sein, ne? Die Fähigkeit, optimistisch zu sein und mein Selbstregulierung zu steuern, diese Fähigkeiten unterrichten und dann werden die schon Jobs kreieren. Ja? Und ich glaube, das ist ein Riesenumbruch, der jetzt noch bevorsteht, der auch natürlich den Weiterbildungsmarkt total über den Haufen werfen wird, dass du eher so Micro-Ausbildung hast, wo du schnell dir was drauf schaffst, was du brauchst. Und so machen das ja auch viele. Also ich als Unternehmer habe mir die Sachen auch schnell drauf geschafft, um das einfach zu machen, ne? Damit es passiert. Und so stellen wir auch unsere Mitarbeiter ein. Ne? Also nach, wer bist du, was machst du gerne, kannst du dir irgendwie vorstellen, das Problem zu lösen. Ne? Und nicht nach, du hast die Qualifikation und dann bist du bei uns in der Rolle und das machst du. Ja? Das ist ein Umbruch, der jetzt gerade passiert, aber den einfach die Leute da draußen noch nicht ernst genug nehmen.
Man könnte es Instant Education nennen. Vielleicht ist das
Ja.
das Passwort für morgen.
Instant Education, genau, und eine Art Meta-Education. Ne? Also du kriegst eher die, ne, du lernst nicht mehr eine Klausur, damit du nachher die Klausur bestehst, sondern du lernst eigentlich die Fähigkeit, wie du ein Problem lösen kannst, ne? Oder wie du in einer ungewissen Situation eine Entscheidung triffst. Das ist viel relevanter, als auf den Tag X ein Wissen auswendig gelernt zu haben.
Dass das nötig ist, das denke ich auch schon seit längerem. Ich habe das auf die harte Art quasi gemerkt, als mir mein Betreuer bei der Masterarbeitabgabe quasi gesagt hat, na jetzt, wo du fertig bist, jetzt weißt du ja eigentlich nichts wirklich, was du brauchen kannst im praktischen Leben. Das Einzige, was du wirklich weißt, ist, dass du grundsätzlich alles lernen kannst. Und das hatte ich schon was Wahres. Aber es war vielleicht, also man kann jetzt diesen Aufwand von 4, 5 Jahren für Masterstudium nicht immer wieder so en bloc quasi leisten, denke ich. Also brauchst du schon irgendwo diese sehr kurzfristig auf dich zugeschnittenen Ausbildungen und dergleichen, ja.
Ja, und Schule, wie du schon gesagt hast, ne? Viel mehr Potenzialentfaltung und Fragen, also was sind deine Fähigkeiten? Man hatte mal das Gefühl, es wird irgendwie auf dich raufgedrückt und du musstest irgendwie diese Noten erreichen, aber es kam nie dazu, dass man als Kind schon so viel Selbstbewusstsein hatte, dass man wusste, ah, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, ne? So Richtung SWOT, was kann ich aus den Schwächen jetzt machen, dass sie wieder Stärken werden, beziehungsweise was kann ich mit meinen Potenzialen überhaupt anfangen? Ne? Und anstatt irgendwie in so ein sowas eingedrückt zu bekommen, glaube ich,
Was
dass da auf
können denn
jeden Fall,
Eltern
ja,
richtig machen?
genau,
Was
wenn es
können
jetzt die
Eltern oder
Schule,
sagen wir
richtig,
Partner, nicht nur Eltern, sagen wir
ja.
Partner und Eltern, aber wir haben auch sicher Leute, die uns zuhören, die selber Kinder haben. Oder was können Partner, was können sie tun, um anderen zu helfen, überhaupt Mut zu fassen? Also sich zu öffnen für eure Philosophie.
Ja, oh, jetzt komme ich hier in die Elternberatung. Ich bin ja selber Vater, Marius
Ja,
auch. Wir haben
passt
ja
doch perfekt.
beide Kinder und ich weiß einfach, wie schwer das ist und wie viele Fragezeichen das gibt. Und ich finde, ja, ich würde sagen, Versuch, also Kinder sind einfach, meine zwei Jungs, die sind 5 und 3, die sind super neugierig, offen. Die sind ihre eigenen kleinen Individuen, ne? Die wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und ich will gar nichts in die reinfüllen. Ne? Das sind nicht irgendwelche Gläser, die man befüllen muss mit Wissen oder so. Weil am besten funktioniert das eigentlich, wenn die selber Forscher sein können, wenn die selber Entdecker sein können, wenn die selber einfach die Rahmenbedingungen haben, um sich da entfalten zu können und gleichzeitig auch, ne, Frustrationstoleranz lernen und Konfliktbearbeitung lernen. Und das können die, ohne dass man denen Konzepte dafür gibt. Ne?
Ja, es ändert sich, glaube ich, eher, wenn sie dann in ein System kommen, wo sie das Gefühl haben, nicht mehr genug zu sein. Ich glaube, gerade kleinere Kinder sind ja auch noch super neugierig und offen und lernbereit, aber irgendwann kriegen sie halt gerade im Schulsystem vielleicht anderes zu spüren. Also wie würde man dann umgehen, sagen wir mal, mit schlechten Noten oder wenn der Lehrer oder irgendjemand ihnen gesagt hat, ja, es reicht nicht aus, ihr seid vielleicht noch nicht gut genug oder so, um diese Klasse zu bestehen, was auch immer. Nicht, dass es jetzt der Fall ist, aber wie würde man
Ja.
jetzt, wenn man eine ganz andere Philosophie vertritt, so Richtung Potenzialentfaltung und du gehst schon deinen Weg, wie geht man damit um?
Ja, das ist, glaube ich, ein unglaublich relevantes gesellschaftliches Thema, die Art und Weise, wie wir unsere Kinder Raum geben zu dieser Entfaltung und wie wir denen Raum geben, zu Menschen zu werden, die die Herausforderungen der Zukunft angreifen können und nicht für Berufe von vor 300 Jahren ausgebildet werden. Ne? Also, ja, viele der Sachen, die in den Lehrplänen drin sind, ne, das ist ja der Wunsch, irgendwie zu regulieren, dass alle das Gleiche lernen. Wenn man da mal ehrlich dran ist, die sind aus irgendwelchen Gründen mal eingeführt worden, aber keiner guckt mehr heute noch und sagte, braucht man eigentlich Trigonometrie für Kinder, braucht man dies und das? Und wäre es nicht viel schöner, einfach dieses Potenzial von Kreativität, von Lernbegeisterung, das weiter zu entfachen? Weil das sind die Leute, die wir später brauchen in einer autonomen Gesellschaft mit KI, mit Autonomen, mit Robotern. Da sind die ganzen Pflichtarbeiten irgendwann weg. Und dann brauchen wir aber immer noch kreative, ethische, verantwortungsbewusste, ehrliche Menschen. Und die müssen wir ausbilden, ne? Und nicht irgendwie Lehrberuf A und Universitätsstudium B, ne? Das ist lächerlich.
Wir folgen regelmäßig den Beiträgen von Richard David Precht und er hat ja seit längerem schon vorgedacht in dem Thema und er sagt unter anderem, dass die Schule quasi konstruiert wurde für den einzigen Zweck eigentlich Fließbandarbeiter hervorzubringen, die möglichst wenig Fragen stellen und immer noch ein bisschen, ich will jetzt nicht alle in eine Pfanne treten, aber wie sagt man, ich will jetzt nicht alle in den gleichen Sack stecken, aber viele
Gleiche
Schulen haben
Topf, ja,
in ihrem
was
Topf.
auch immer.
Ich will jetzt nicht
Ja.
allen die gleich hier erwähnen, aber quasi die Schulen haben immer noch dieses Konzept.
Ja, also ich möchte nur einen kleinen Gegenpunkt sagen, nur um das nicht ganz ein Schulbashing werden zu lassen. Es ist ja immerhin so, dass aus unserem Schulsystem auch die super kreative Köpfe hervorkommen, ne? Und super tolle Leute und die quasi sich in der Aufreibung gegen dieses stupide System dann auch gerade zu großen Künstlern, großen Philosophen, großen empathischen Menschen entwickeln. Und es scheint ja doch irgendwas zu geben in dem Schulsystem, was auch ein Joseph Beuys hervorbringt oder eine Greta Thunberg oder so, ne? Also das ist ja nicht so, dass alles dann gedankenlose Sklaven und Fließbandarbeiter sind. Gleichzeitig müsste man eigentlich noch genauer verstehen, so wie viel falsches System brauche ich, um die richtigen, ne, um das Empathische und das Liebevolle zu stärken und wie viel geht auch verloren in der Auseinandersetzung mit diesem starren System, ne? Das ist also schon auch sehr, sehr komplex und diffizil.
Also euer nächstes großes Programm kommt dann für Schulen und Lehrer oder
Ja, das ist
Ausbildende.
tatsächlich so. Wir wollen auch ganz konkret Lehrer, Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen unterstützen dabei, dieses Thema Beruf, Karriere nicht so als jetzt gehen wir mal ins Berufsinformationszentrum und dann füllt ihr einen Test aus und dann wisst ihr, was ihr werden könnt, sondern in dieses Thema Fähigkeiten, in Beziehung zu Zukunftsorientierung, Metaskills, da zu unterstützen. Und das ist für uns ein Herzblutthema, das wir gerade voranbringen.
Ich hätte noch eine kleine Nuance an einer Frage dazu. Ist das, wenn man jetzt so für Kinder schaut und die jetzt einen Beruf wählen oder eben die Fähigkeit, immer wieder ihren Beruf neu zu erfinden, ist es mehr Talent, was sie leiten sollte oder Wille?
Also
Also, um es
Talent.
ein bisschen auszuführen, vielleicht, also wenn, sollte jemand, der einfach, der unbedingt ein Tänzer sein will oder irgendeine bestimmte, weil er das würdigt, weil er das selber gerne sieht zum Beispiel, sollte er dem folgen oder sollte dem folgen, was er gut kann, rein genetisch angeboren oder vielleicht durch die Eltern stark gefördert?
Ja, das ist ein Thema, das wir bei allen Zielgruppen immer wieder haben. Und nur weil ich was gut kann, heißt nicht, dass ich es beruflich machen sollte. Ja, jemand, der gut mit Hunden kann und Hunde liebt, muss jetzt nicht Hundetrainer werden, ne? Oder irgendwie als Hundestaffelführer oder sowas arbeiten. Ich glaube, es ist einmal ein Schritt dahinter. Es ist sozusagen, sich mit dem, was ich kann, was ich gerne mache, was mich interessiert, was mir wichtig ist, was ich brauche, damit auseinanderzusetzen und dann immer wieder auch neu zu verstehen, will ich das mehr ins Zentrum meiner Arbeit rücken oder will ich es lieber ein bisschen draußen halten, will ich mehr Ehrenamt hier machen und da mehr Geld verdienen Das ist eher der Metaskill, also diese Fähigkeit, mit diesen Elementen vom Live-Design zu spielen und selber neue Lösungen zu entwickeln, aber nicht zu sagen, wenn X, dann Y, ne? Weil das ist eben kein Algorithmus, sondern ein System, das so komplex ist, dass man da immer nur wieder weiter tastend vorangehen kann und diese Fähigkeit zu entwickeln. Was kann ich? Warum ist mir das wichtig? Wie will ich das ausleben, testen? Ah, doch nicht, ne? Wir hatten eine Kundin, die hat super gut vegan gebacken. Das war noch so vor 10 Jahren, als es das noch nicht so groß gab. So in Zürich und Berlin gibt es ja heute vegane Bäckereien. Das gab es damals noch nicht. Und die hat gedacht, naja, ich kann es gut, ich mache es gut. Warum mache ich das nicht zum Beruf? Hat aber im Prototyping gemerkt, sobald ich es als Beruf mache, verliert es die Magie. Ja? Dann ist es nicht mehr, ich entwickle tolle Kuchen, sondern dann will der Kunde jeden Tag den gleichen Kuchen, genau die gleiche Qualität. Ich muss eigentlich nur wenn dann machen. Ne? Immer so und so viel Gramm um die Minute bei so und so viel Grad. Da hatte sie keinen Bock zu. Das hat sie aber gar nicht gesehen, weil dahinter steckt eigentlich was anderes. Ne? Das, was sie geliebt hat, war das Kreative, das Werteorientierte, ne? Das gegen einen Tierindustrie, ne, für eine andere Art der Ernährung. Dafür hat sie gebrannt. Und das vegane Backen war eigentlich nur ein Symbol dafür. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar. Ich kann das ja mal kurz aus meiner Perspektive nochmal sagen. Bei uns hat das ja mit dem Tanzen angefangen, aber es ging ja dann auch also in eine ganz andere Richtung, dass wir nicht gesagt haben, wir wären jetzt Profitänzer, sondern unser Traum ist immer noch eine Art Creativity Space, wo genau dieses Austesten, Potenzialförderung sozusagen einen Raum bekommt, ne? Und das spiegelt sich ja jetzt auch in meinem Business Mentoring. Ich habe ja jahrelang im Marketing gearbeitet und habe gemerkt, hier möchte ich auch ansetzen. Ich möchte Leute, die gerade mit einer Idee rausgehen und sie begleiten, auch damit erfolgreich zu sein. Und ja, es geht wirklich darum, das Große und Ganze, und das hat Jahre gedauert tatsächlich, und es ist ja immer noch im Prozess. Du bist ja ständig in deinem Leben im Prozess. Ich würde nie sagen, ich bin jetzt irgendwie angekommen. Deswegen halt Pionier, weil es immer ein Prozess ist, wo man herausfindet, was zu einem passt und was man der Welt mitgeben will, Richtung Mission. Und ja, und das haben wir halt genau in dem Moment auch gemerkt. Sonst hätten wir natürlich auch sagen können, hey, wir wollen jetzt Profitänzer werden, wir werden jetzt alles dafür setzen, dass wir nur das eine machen. Aber das, was du gerade gesagt hast, war so schön. Wenn wir ständig dann nur noch reisen müssten und nur noch das eine tun würden, würde das uns dann noch Spaß machen? Das ist dann die Frage, ne? Also es ist halt wirklich, ja.
Vor allem wären wir jetzt mit der Krise schon geliefert gewesen, sozusagen. Also auch da ist die Flexibilität sehr wertvoll, wenn von außen Faktoren kommen, die dich für kurze Zeit zumindest komplett aus der Schiene werfen für eine deiner Berufungen, ja.
Ja, deswegen Diversität ist ja auch ein großer Wert von uns. Genau. Ja, vielleicht kannst du uns ja noch mal kurz sagen, wo man euch findet und was jetzt mit Work-Life-Romance ansteht.
Genau, worklife-romance.de ist die Anlaufstation im Netz. Da stellen wir unser ganzes Konzept vor. Da haben wir ganz viele Tools zum Download, Texte, Blog, Verlinkung zu Instagram und so weiter. Zentrales Angebot ist eigentlich das Thema für Leute, die sich beruflich neu entwickeln wollen, das Jobcamp, wo es darum geht, Live-Design zu praktizieren. Und eine Ausbildung zum Live-Design-Coach, wo wir also Leute aus ganz unterschiedlichen Kontexten dazu ermutigen, Menschen zu begleiten auf dem Weg, sich zu verändern. Ja, das ist der Kern unseres Angebots. Und wie gesagt, in der Zukunft wird das noch die Schule dazukommen. Wir sind schon sehr viel an Unis und machen da ganz viel bei tollen Unis wie Uni Bonn, RWTH, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt und so. Und das sind ganz tolle Kunden, die das sehr ernst nehmen.
Gut, dann
Vielen Dank. Ich
vielen
hoffe, wir
Dank für das
sehen
Gespräch.
uns nochmal, spätestens im September dann bei der Ausbildung. Ja, und vielen Dank für das spannende Interview. Es ging ja jetzt doch sehr lange, aber es war sehr aufschlussreich, und ich finde es so schön, dass wir da wirklich alle irgendwie doch einen ähnlichen Weg Richtung Potenzialentfaltung anstreben. Und das mit dem Work-Life-Design ist auf jeden Fall nochmal ein sehr spannendes Konzept. Also vielen Dank fürs Vorstellen.
Vielen Dank, liebe Grüße in die Schweiz und dann demnächst in Portugal vielleicht. Ne?
Genau, das nächste Mal live aus Portugal.
Ganz genau.
Okay.
Mach's vielen gut, Dank Robert. Für deine Zeit.
Vielen Dank.
Robert, das war super.
Tschüss.